Hallo und moin moin Hamburg. Ich sage nur ein Wort, Bergfest, denn diese Woche ist nun fast rum. Mein Name ist Kai Uhrbeck und ich leite die Kommunikation und PR bei Google für Zentraleuropa. Hoffentlich läuft dieser Tag für Sie, liebe Podcast-Freunde, so stressfrei wie möglich. Viele Grüße aus dem Google Office in der ABC-Straße und natürlich jetzt beste Unterhaltung mit Episode 92.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen, mein Name ist Marcel Bäcker und wir haben gleich zum Anfang eine gute Nachricht. Es geht zwar um ein, ich nenne es mal, Event, welches in Blankenese stattfindet, aber die Zuschauer kommen zum Teil aus ganz Hamburg. Sebastian Günther, unser Producer, komm, hau raus.
Die Osterfeuer dürfen stattfinden und zwar in Blankenese am Elbstrand und auch an ein paar anderen Orten. Es gibt ein paar Auflagen. In der Vergangenheit gab es ja immer mal wieder Probleme und Streitereien darum. Die Größe ist etwas beschränkt. Alkohol, ja, der macht sich nicht so gut mit Feuer. Und es müssen Brandwachen gestellt werden. Wer sich dafür genau interessiert, kann das natürlich ganz genau auch auf abendblatt.de nachlesen. Aber diese Nachricht wird viele Hamburgerinnen und Hamburger freuen, dass die Osterfeuer pünktlich zum Fest auch brennen werden.
Danke Sebastian und allen Beteiligten vielen Dank für diese Lösung. Übrigens, Blankenese spielt heute im weiteren Verlauf dieser Episode nochmal eine Rolle. Aber diesmal ist nicht die Reventlowstraße der Haupteck, sondern die Stichworte sind Wasserrohrbruch und Oldtimer. Blankenese, das müssen wir dir lassen, du bist alles aber nicht langweilig. Was haben wir noch? Ein Pilotprojekt. Es geht um die Qualität von Behörden. Sprich, wie gut ist der Service? Welche Probleme gibt es? Das wurde zum ersten Mal gezielt untersucht und wir haben die Ergebnisse. Liebe Behördenmitarbeiter, das ist garantiert was für euch. Außerdem, Streik. Es hört nicht auf. Sie wissen, liebe Podcast-Freunde, was da auf uns zukommt. GDL, Lufthansa, Sicherheitspersonal am Flughafen und so weiter. Aber wir versuchen mal einen Blick sozusagen dahinter zu werfen. Haben wir tatsächlich mehr Streiks als früher und wie kommen eigentlich die aktuellen Forderungen zustande, von denen wir dauernd hören? Die werden ja wohl nicht gewürfelt, auch wenn einige das denken. Wir starten jetzt. Diese Woche habe ich ein neues Wort gelernt. Vielleicht stehe ich damit allein und für Sie ist das total geläufig. Wellenstreik. Klingt irgendwie leicht bedrohlich. Das ist mittlerweile eine Gemengelage, die ein Außenstehender kaum noch durchdringt. Wer gegen wen und warum? Und das mit dem Verständnis der Bürger? Ich sag mal, das wird auch immer schwieriger. Vielleicht hilft uns ein Talk weiter mit einer Person direkt aus dem Auge des Orkans im übertragenen Sinn. Der stellvertretende Landesbezirksleiter von Verdi hier in Hamburg hat jetzt Zeit für uns. Ole Borgwardt. Prima, dass Sie dabei sind. Täuscht der Eindruck oder haben wir in letzter Zeit mehr Streiks als früher? Sie wissen schon, Ole, täglich grüßt das Murmeltier.
Ja klar, das Gefühl habe ich auch. Das, genau, und dem kann man natürlich auch Zahlen entgegenhalten, dass das oder nicht entgegenhalten, sondern Zahlen, die das auch belegen. Also es ist vor allen Dingen natürlich jetzt auch wie häufiger eine Ballung von verschiedensten Tarifverhandlungen und Tarifgebieten so. Und das ist jetzt nicht unüblich, weil Tarifverträge, viele gibt es schon länger und die haben Laufzeiten und die laufen irgendwann aus. Und wenn die nun zur gleichen Zeit auslaufen, dann hat man auch häufig eine Häufung von Arbeitskämpfen. Deshalb ist die Menge, glaube ich, oder das Gefühl von, es wird deutlich mehr gestreikt als früher, resultiert, glaube ich, vor allen Dingen daher, dass die Arbeitskämpfe deutlich länger dauern als in der Vergangenheit. So, das ist was, was wir schon im letzten Jahr beobachtet haben, rund um die großen Tarifrunden im öffentlichen Dienst. Wo wir auch, sage ich mal so, nicht sehr klassisch in drei Verhandlungsrunden durch die Tür gekommen sind, wenn man den TVÖD aus dem Frühjahr letzten Jahres nimmt, sondern tatsächlich wir festgestellt haben, es braucht immer einen verlängerten Atem auf der Straße am Ende auch, weil natürlich auch die Forderungshöhen andere sind als in der Vergangenheit. Und das ist dann so ein Zusammenhang, eine Korrelation im Prinzip, die natürlich dazu führt, dass momentan auch in der Bevölkerung das Bild herrscht, okay, da streikt jeden Tag wer anders oder auch derselbe.
So. Ja, aber wenn Sie sagen, es wird immer schwieriger sozusagen, das Ding zum Abschluss zu bringen. Wir brauchen mehrere Verhandlungen oder wir brauchen mehr Verhandlungsrunden als früher. Woran liegt denn das? Sind Sie sturer geworden? Sind Ihre Forderungen so verrückt oder sind die Arbeitgeber einfach desinteressiert an der Einigung? Was ist denn der Grund?
Ja, Gute Frage, ob die Arbeitgeber tatsächlich desinteressierter an der Einigung sind, das glaube ich tatsächlich nicht unbedingt so. Das muss man mal gleich vorwegstellen. Und dass wir verrückter geworden sind, glaube ich auch nicht. Wir haben schlichtweg, und das stellen wir in den Betrieben und Dienststellen fest, wir haben eine deutlich veränderte Erwartungshaltung, größere, höhere Erwartungshaltung der Belegschaften, der Kolleginnen und Kollegen. So. Und das manifestiert sich in Forderungshöhen, die wir ja, auch wenn man das letzte Jahr nimmt, natürlich abgeleitet auch aus der allgemeinen Preissteigerung, dem Gefühl, dass tatsächlich jetzt auch der Schluck aus der Pulle, wie wir ihn immer nennen, deutlich größer sein muss als noch vor einigen Jahren, dann in Forderungshöhen zwischen 12-15%, das sind ja riesige Summen halt tatsächlich auch und natürlich ein hohes Volumen. Und um da tatsächlich annähernd in Abschlussfähigkeiten und Kompromisslinien zu kommen am Tariftisch, so bedarf es natürlich auch einer größeren Bewegung auf Arbeitgeberseite, die jetzt nicht naturgemäß da ist, nur weil die Forderungen höher sind. Und natürlich deshalb auch härteren Verhandlungen wir ausgesetzt sind und natürlich dann auch sehen, dass dann entsprechend mehrere Verhandlungsrunden notwendig sind und eben dieses flankierende Element, das Ultima Ratio von Arbeitskämpfen halt natürlich auch eingesetzt wird und natürlich die Kolleginnen und Kollegen mit einem anderen Selbstbewusstsein auch ausgestattet sind und entsprechend natürlich auch Dinge, faule Kompromisse nicht zulassen so und an der Stelle natürlich auch der Erwartungshaltung dann am Tariftisch Rechnung getragen werden muss und das führt natürlich dazu, dass es insgesamt dicker wird.
Also kann ich mir natürlich lebhaft vorstellen, Ola, aber wenn Sie das so beschreiben, könnte es auch sein, dass Sie, ich sag mal, als Gewerkschaft teilweise auch sich wundern, also ganz vorsichtig ausgedrückt, so nach dem Motto, liebe Kollegen, die Forderung, die ihr da stellt, damit können wir uns unmöglich in den Kampf wagen, ihr übertreibt. Gibt es solche Situationen dann auch? Also ich höre es so einen Hauch raus, weil Sie gesagt haben, die Erwartungshaltung wird immer höher.
Ja, das ist tatsächlich ein Zusammenspiel. Ne? Unsere Tarifforderungen, die denken sich weder jetzt einzelne Kolleginnen und Kollegen aus Betrieben aus, noch jetzt wir Hauptamtliche. Und deshalb ist das tatsächlich der Weg, den Sie jetzt beschreiben, so natürlich auch unsere Aufgabe zu gucken, was ist realistisch am Tariftisch, was gibt es zu verteilen und natürlich auch zu gucken, wie kommt man bei der Forderungsaufstellung insgesamt natürlich überhaupt auf einen Gleis, wo man überhaupt eine Abschlussfähigkeit hinkriegt. Wir haben ja auch exorbitant hohe Tarifabschlüsse im letzten Jahr gemacht, das muss man ja sagen. Das sehen die Kollegen natürlich auch, die jetzt dran sind in Tarifrunden. So, und dann ist es natürlich der Fall, dass wir in der Regel immer Beschäftigten Befragungen zugrunde legen und dann natürlich von bis dabei rauskommt, aber auch viele Kolleginnen und Kollegen also aus den Betrieben natürlich auch ein Fahrgefühl dafür haben, was sind jetzt Forderungshöhen, die absolut in die Welt passen so und so kommen diese Forderungshöhen dann auch zustande und passen in der Regel auch völlig in die Welt, das muss man so sagen und deshalb ist da jetzt nicht das Management von unserer Seite quasi dieses Erwartungsmanagement da irgendwie nochmal zu sagen, jetzt müssen wir irgendwie Forderungen eindampfen, sondern natürlich zu gucken, wie kriegt man vor allen Dingen, und das fällt auf in den Tarifrunden, den Fokus eben auf deutlich immer wieder auf das Thema Entgeltsteigerung auch gelegt, so, weil ansonsten ja auch immer viel in Tarifrunden rechts und links noch Themen dazukommen. Und das ist das, was wir im letzten Jahr beobachten, dass der Fokus da einfach auf deutlich mehr Geld in der Tasche liegt. So banal wie das klingt, ist das tatsächlich am Ende dann auch das, was in den Abschlüssen, in den hohen Abschlüssen, die wir im öffentlichen Dienst zum Beispiel gemacht haben, was ja unsere Leitwährung ist, natürlich dem Ganzen auch Rechnung trägt. Und das ist natürlich dann an der Stelle auch klar, dass das die Kollegen sehen und dass das dann bei aller Kritik, die es immer wieder gibt, wenn man Abschlüsse macht, einige sind unzufrieden, insgesamt die Akzeptanz natürlich auch für diese großen Abschlüsse, teuren Abschlüsse halt auch da ist.
Ole, aber lassen Sie uns das doch gleich mal abgleichen. Wofür wird denn derzeit gestreikt? Formulieren Sie das doch einfach mal, die 2, 3 Punkte ganz kurz für uns, damit wir das ein bisschen vergleichen können und jeder sich sein eigenes Urteil bilden kann.
Ja. Das ist ein breites Feld. Am Ende natürlich sind es klassische Entgelt- und Vergütungstarifverhandlungen. Und wir sind ja in Hamburg, wir gucken auf Hamburg, dann sind es die diverseste Bereiche. So, das muss man auch sagen. Die kommen da wirklich zusammen. Also natürlich öffentlichkeitswirksam ist der Bereich Hochbahn und VHH, muss man klar sagen. Da geht es momentan um das Thema Entlastung. Da geht es noch gar nicht um Entgelttarifverhandlungen, da geht es um Entlastung.
Also Arbeitszeitverringerung.
Arbeitszeitverkürzung, genau. Und da ist momentan ist man deshalb auch verhakt am Verhandlungstisch, weil man einfach kein gemeinsames Verständnis zum Thema Entlastung entwickeln kann momentan. Ne? Die einen, ab wann soll das greifen, gibt es Angebote oder ist es eine wöchentliche Arbeitszeitverkürzung, die wir in den Raum gestellt haben als Forderung. Und da ist momentan so viel Sand im Getriebe, weil man merkt, man hat noch nicht mal dieses gemeinsame Verständnis von Entlastung überhaupt entwickelt. So, das ist Hochbahn, VHH, Lufthansa ist ein zweiter Bereich. Da ist die klassische Entgeltrunde gerade vor allen Dingen im Fokus. Das betrifft viele Kolleginnen und Kollegen und ist natürlich sehr, sehr spürbar. Wir haben seit dem Mai letzten Jahres die Tarifrunde im Einzelhandel und im Großen und Außenhandel offen. Das ist ein riesiges Tarifprojekt, was in Hamburg auch 60.000 Beschäftigte betrifft. Insofern, da wir da eine Größenordnung haben, die sich auch gewaschen hat. Wir haben eine Tochtergesellschaft der Elbkinder, die EKSG, die am Freitag streiken wird. Die machen die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen für die Elbkinder-Kitas, sind auch 1.000 Beschäftigte. Wir haben Lotto Toto, wir haben die Kinos momentan auch in Arbeitskämpfen und Streiks, also Lotto Toto noch nicht, aber die Kinos. Und insofern ist das Feld unfassbar bunt.
Ja.
Überall sind die Themen natürlich auch entsprechend.
Ja, aber so wie Sie das jetzt schildern, würde ich sofort sagen, es wird mehr gestreikt als sonst. Aber geschenkt. Zum Schluss nochmal eine Klammer, Ole, die unser Gespräch vielleicht abschließt. Sie sagten am Anfang, es dauert länger, bis es zu einer Einigung kommt, jedenfalls heutzutage. Aber dann steigen ja wahrscheinlich auch die Anforderungen an die Personen, die in so einem Arbeitskampf die Verhandlungen führen. Gibt es eine Ausbildung für diesen Job oder ist das Learning by Doing?
Nee, es gibt eine Ausbildung und auch eine umfassende Qualifizierung. Also ich kann das jetzt für Verdi halt auch nur sagen, aber das ist jetzt auch unsere Gewerkschaft, unser Arbeitgeber. An der Stelle haben wir eine umfassende Qualifizierung für Tarif- und Verhandlungstraining, mehrjährig auch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und klar. Weil Sie haben völlig recht, das sind jetzt auch Anforderungen, ja auch Drucksituationen an Verhandlungstischen. Und insgesamt ist es aber auch eine Verantwortung, die da in der Verhandlungsführung liegt. Und die wird ja nun hauptamtlich von uns gemacht. Die Tarifkommission ist ja immer wichtigerweise auch ehrenamtlich besetzt und da auch die Verhandlungskommission. Aber die Verhandlungsführung ist nun mal hauptamtlich und da haben wir eine umfassende Ausbildung, wo es natürlich um zum einen Grundlagen nochmal geht, aber dann auch ganz praktisch Verhandlungstraining stattfindet. Also so, und will trotzdem auch sagen, dass das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass Tarifverhandlungen, auch jede Tarifverhandlung dann auch wieder ein Stück weit anders ist. Dieses Learning by Doing, dieser Effekt also natürlich da auch drinstecken wird, weil man immer wieder in Situationen kommt, die man eben nicht im Labor oder in einem Qualifizierungsmodul oder so machen kann. So, aber das ist schon alles sehr praxisnah angelegt bei uns. Und insofern, genau, weiß da jede und jeder, was er oder sie zu tun hat.
Also diese zwei Sachen nehmen wir mal mit. Die Verhandlungen dauern länger als vorher oder früher besser gesagt und die Ansprüche der Arbeitnehmer haben sich scheinbar verändert. Vielleicht sind die Zeiten aber auch einfach nur härter geworden. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Einblicke an den stellvertretenden Landesbezirksleiter von Verdi Hamburg, Ole Borgwardt. Zu Beginn dieser Episode hatten wir die gute Nachricht des Tages aus den Elbvororten. Auch dieses Jahr gibt es dort wieder das berühmte Osterfeuer. Ich betone das mit der guten Nachricht, weil wir jetzt schon wieder über Probleme in den Elbvororten sprechen. Aber wir haben nicht die Baustelle in der Reventlowstraße am Wickel. Obwohl gerade dieses Thema den Puls unserer Hörer scheinbar in die Höhe treibt, wenn ich mir die Abrufzahlen von unserem Podcast anschaue. Aber heute mal nicht. Heute haben wir zwei andere Stories auf dem Schirm. Beide arbeiten wir natürlich mit unserer Lokalreporterin Kathi Krause ab, die sich in dieser Gegend wie kaum ein anderer Journalist bzw. wie kaum eine andere Journalistin auskennt. Die Stories gehen wie folgt. Rohrbruch in der Elbchaussee und dann Achtung, Sie haben richtig gehört, ziviler Ungehorsam in Blankenese. Kathi, wo genau ist der Wasserrohrbruch?
Das ist der Abschnitt zwischen der großen Brunnenstraße und der Susettstraße. Und da haben wir jetzt eine Baustelle und eine Sperrung.
Und das wird ein paar Tage dauern, nehme ich an.
Mindestens eine Woche, sagen Sie, wobei Sie es noch nicht genau wissen, weil Sie den Schaden ja jetzt erst ermitteln.
Also ich würde jetzt auf der einen Seite mal sagen, die Bewohner der Elbvororte sind viel Leid mit Baustellen und Umleitungen gewohnt. Deswegen, da muss man jetzt einfach mal durch, noch ein paar Tage mehr an einer anderen Stelle, mit der vielleicht keiner gerechnet hat. Was ist denn da genau passiert? Wusste man, dass da was kommt oder ist das jetzt einfach, dass man sagt, sowas passiert halt?
Ja, also man wusste es ja schon. Es war ja schon lange bekannt, dass die Trinkwasserleitung unter der Elbchaussee kaputt sind und dass die erneuert werden müssen. Das haben sie ja auch in dem Teilbereich schon gemacht. Und man hatte jetzt ja diesen Teilbereich ausgesetzt für ein Jahr, um allen mal eine Pause zu gönnen und will das im nächsten Jahr erneuern. Ach. Diese Pause hängt ja nun wieder mit den ganzen anderen Baustellen und Maßnahmen zusammen, damit man eben da durchfahren kann. Und natürlich horchen jetzt einige auf und sagen, Moment mal, wir haben noch diese Rehwindlerstraße-Diskussion. Und wenn dann jetzt die Elbchaussee doch länger als eine Woche gesperrt wird, weil es vielleicht doch schlimmer ist, der Schaden, wie soll denn das jetzt funktionieren? Denn dann sind wir wieder bei dem Thema, wo fahren wir denn noch lang?
Ja, und darüber wollten wir eigentlich heute gar nicht sprechen. Und jetzt kommt es doch wieder hoch. Es tut mir total leid, was ich da angestoßen habe. Kommen wir mal zu dem ursprünglichen Thema, über das ich mit dir sprechen wollte, weil das, glaube ich, auch für viele Leute, wenn sie das hören, erstmal, ich will nicht sagen Comedy, aber ein bisschen absurd ist das Ganze schon. Es geht um ein Oldtimer-Treff in Blankenese, um den es jetzt Ärger gibt. Was ist die Geschichte dahinter?
Also das ist eine lose Gruppe von Freunden, die sich mit Oldtimern gut auskennen und die einfach Spaß daran hatten, sich auszutauschen und zu treffen und das jetzt ungefähr seit 10 Jahren in der Mitte von Blankenese auf dem ehemaligen Plagplatz, heute Marktplatz machen Und durch den Umbau dieses ja auch umstrittenen Marktplatzes ist es ja nun umgewidmet worden und Autos haben da nichts mehr zu suchen. Und das führt eben dazu, dass wenn sich diese Oldtimer-Freunde, die sich Blankeneser Benzingespräche nennen, dort treffen wollen, müssten sie eigentlich eine Sondernutzungserlaubnis haben und Gebühren bezahlen, so wie wenn du es eben als Veranstaltungsfläche nutzen willst.
Ich muss ein bisschen grinsen. Du siehst es mir auch an, ja. Blankeneser Benzingespräche. Darauf muss man erstmal kommen. Nicht schlecht. Also auf der einen Seite würde ich doch jetzt sofort spontan sagen, na gut, die treffen sich da seit Jahren und nun soll doch mal keiner so viel Aufhebens und so viel Gewese darum machen. Sollen die sich doch treffen? Auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Argumentation der Behörden auch, also es sind mittlerweile teilweise auch 50 Fahrzeuge, die blockieren dann vielleicht auch den Weg. Man kann doch nicht einfach so eine Veranstaltung machen, aber dann behaupten, es wäre keine Veranstaltung. Also so richtig blicke ich da noch nicht durch.
Also, es ist ja so, sie würden es ja auch anmelden und sie wären auch bereit, dafür eine Gebühr zu bezahlen. Wobei sie eben sagen, sie finden sich so ein bisschen vorgeführt, weil sie waren in dieser ganzen Umgestaltungsgeschichte dieses Marktplatzes, der ja für Blankeneser etwas sein soll, um auch diesen Platz zu beleben, ja dabei. Und man hatte ihnen gesagt, sie dürfen ihn weiter nutzen.
Aha.
So sagen sie das. Jetzt wird natürlich gesagt, ja, nutzen dürft ihr ihn ja auch, aber ihr müsst dafür bezahlen und ihn jedes Mal aufwendig so eine Genehmigung holen. Und das kannst du ja eigentlich auch nicht als lose Gruppe, sondern musst irgendwie ein Verein sein oder eine Institution. Also müssen sie jetzt erstmal einen Verein gründen, dann müssen sie diese ganzen jeweiligen Treffen immer jeweils sich genehmigen lassen und dann müssen sie dafür immer eine Gebühr bezahlen, die aber pro Auto berechnet wird. Die du ja nicht sagen kannst, weil du gar nicht weißt, wenn du eine lose Gruppe bist, bin ich heute mit 3 Autos da oder bin ich mit 50? Je nach Wetter fahren die ja auch los mit ihren teuren Oldtimern. Also ich kann schon verstehen, und die haben dann versucht, so einen Kompromiss auszuhandeln und haben gesagt, können wir nicht sagen, wir machen jetzt eine Pauschale, wir sind ja immer einmal im Monat da, dann
zum
machen
Beispiel.
Wir Summe, was weiß ich, 500. Und die ganzen Kaufleute drumherum, die profitieren auch davon, weil wirklich
klar.
Viele da hinkommen, wären auch bereit, sich zu beteiligen sogar. Also die sind sogar bereit, mit in die Tasche zu greifen. Aber wie das immer so ist, das ist eben alles nicht so leicht und geht nicht. Was ich an der Geschichte so verrückt finde, ist, dass die Blankeneser, das sind ja wirklich... ältere Herren will ich jetzt nicht sagen, aber eher konservativere Menschen, die jetzt zu einer Art zivilen Ungehorsam sich treffen und es trotzdem einfach machen. Und dann, finde ich, sieht man schon, an welchem Punkt man sich befindet in einer Diskussion. Das ist jetzt ja nicht das typische Klientel, dem man einem zivilen Ungehorsam zutrauen würde.
Nee, und es schaukelt, also ich habe das Gefühl, egal was es ist, welche Maßnahmen, es schaukelt sich immer irgendwie hoch. Und wir müssen in dem Zusammenhang ja trotzdem tatsächlich einen Namen erwähnen. Nicht, dass uns jemand nachsagt, also der Bäcker betreibt hier so eine Art Bashing, aber natürlich spielt die Bezirksamtsleiterin von Altona, Stefanie von Berg, sie spielt eine Rolle, denn sie wird in deinem Artikel ja mit einer ziemlich klaren Aussage auch zitiert. Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier da einen Vorwurf draus machen will, aber sie sagt einfach, sie kann das nicht tolerieren. Es geht nicht, ihrer Meinung nach.
Sie sagt, sie ist die Chefin einer Ordnungsbehörde und muss die Ordnung durchsetzen. Und wenn die Herren nicht bereit sind, und es sind ja auch teilweise Damen, so ist das nicht, ihre Veranstaltung anzumelden und sich diesen für alle geltenden Regeln anzupassen, dann muss sie den Platz räumen beim nächsten Mal, wenn ihr das denn zu Ohren kommt.
Katja, aber ich frage mich, liegt das Problem nicht einfach nur in dem Ansatz, dass es um Autos geht? Also ich verstehe doch, dass sich Autos mit dem grünen Ansatz die Innenstadt und auch besondere Plätze in den Bezirken von Autos möglichst zu befreien. Also das verträgt sich ja nicht so richtig. Die Innenstädte, diese Plätze sollen lebenswerter gemacht werden und da gehören Autos ja nicht unbedingt dazu, auch wenn es schöne, alte Autos sind.
Ich kann es verstehen, das denken auch viele der Oldtimer-Freunde sagen, das haben sie auch in unserem Interview gesagt, sie denken, sie werden da vertrieben, weil sie eben nicht in dieses grüne Gedankengut passen und sie sagen, das Bezirksamt ist grün geführt. Ich glaube, es ist eher ganz anders, es ist diese Überbürokratisierung. Und das gar nicht mal unbedingt sogar Steffi von Berg, die tatsächlich auch in diesen verschiedenen Regelungen gefangen ist, die man dann weiter umsetzen muss. Du kannst eben nicht einfach heutzutage sagen, als Bezirksamtschef, nun macht einfach. Macht einfach, es muss immer eine Sondernutzungsgebühr, Sonderfläche, alles ist übergeregelt. Sie können im Moment auch nicht mal die eigene Veranstaltungsbühne richtig nutzen, die sie jetzt auf diesem Marktplatz gesetzt haben, weil es dort jedes Mal ein Schallgutachten braucht.
Das ist nicht dein Ernst.
Das habe ich noch nicht, ich wollte es nicht glauben, aber es wurde mir gestern wirklich auch bestätigt. Da ist so viel, wo man sich da manchmal fragt, das ist doch alles nicht mehr ganz normal. Früher konntest du auch einfach Musik machen oder dich eben mit ein paar Oldtimer-Freunden auf einem Platz treffen.
Bürokratie, es ist doch zum Verrücktwerden. Können sich die Oldtimer-Fans und Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg irgendwie einigen? Normalerweise würde ich sagen, kann doch nicht so schwer sein. Aber wenn ich das so höre, ich habe da meine Zweifel. Aber nicht die Hoffnung aufgeben. Und natürlich danke an Abendblatt-Lokalreporterin Kati Krause. Ärger auf dem Amt, Probleme mit den Behörden, kennen wir alle. Aber sind die Behörden nicht vielleicht besser als ihr Ruf? Sind wir vielleicht mit unserem Urteil zu vorschnell? Und wenn es Probleme gibt, wo liegen die überhaupt? Genau das möchte ein deutschlandweit einmaliges Pilotprojekt hier bei uns in Hamburg herausfinden. Unser Lokalreporter David Walter im Podcaststudio. David, was genau wurde da ins Leben gerufen und von wem?
Genau, die Hamburger Wohlfahrtsverbände haben sich dieses Problem mal genauer angeschaut. Wir kennen es alle, Kunden in Behörden und Ämtern, man stößt immer wieder auf Probleme, lange Bearbeitungszeiten, Unterlagen verschwinden auf einmal.
Stimmt.
Und genau dafür wurde jetzt der Monitor Verwaltungshandeln ins Leben gerufen.
Oh, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt und ich glaube auch unsere Hörer. Was ist denn das Ergebnis?
Das Ergebnis ist, dass genau das statistisch erfasst wurde. Vom 11. Oktober bis zum 31. Januar, also knapp in 4 Monaten, gab es 566 Meldungen und 1948 sogenannte Problemanzeigen, also im Prinzip Beschwerden, die eingegangen sind.
Ich glaube noch nicht, dass das repräsentativ im klassischen Sinn ist, aber so wie du schilderst, gibt das auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Einblick erstmal in die Situation auf den Ämtern. Was ist denn dabei jetzt rausgekommen? Was für Probleme sind es denn im Speziellen? Und eine Sache wollen wir natürlich wissen, David. Bei welchen Ämtern gibt es denn die meisten Probleme?
Ja, insbesondere zwei Ämter stechen da negativ hervor, muss man sagen. Einmal das Amt für Migration. Fast jede zweite Meldung geht darauf zurück. Und das Jobcenter, darauf gehen 39% der Meldungen zurück.
Okay, wenn ich das so höre, könnte ich mir vorstellen, dass eins der Probleme natürlich gerade speziell bei diesen beiden Ämtern das Sprachproblem ist.
Die Sprache ist einer der Hauptgründe dafür. Wenn jemand neu in das Land kommt und Briefe von der Behörde bekommt, kann er die Sprache erstens gar nicht verstehen und auch nicht lesen.
Wäre es dann nicht aber eine Idee, ich weiß, das ist jetzt immer so das Schlagwort für fast jedes Problem, was wir hier in unserem Land haben, aber könnte da nicht zum Beispiel KI helfen?
KI ist ein gutes Stichwort, aber erstmal müsste die Digitalisierung an sich in Behörden vorangetrieben werden. Und selbst dann müssten die Menschen auch erstmal alle ein Smartphone bekommen, womit sie eine App benutzen können. Und ja, das ist ja auch nicht der Fall.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können, oder? Ich doziere hier von KI, aber der erste Schritt wäre natürlich mal die schlichte Digitalisierung, merkst du selbst. Lokalreporter David Walter über ein Pilotprojekt, mit dem Beschwerden über Probleme auf den Ämtern und in den Behörden statistisch erfasst werden. Wahrscheinlich eine überfällige Idee. Falls Sie, liebe Podcast-Freunde, im Moment keine Lieblingsserie haben, die Sie wegsuchten und Sie ahnen vielleicht jetzt schon, also das normale TV-Programm für heute Abend ist gewohnt gruselig, dann würde ich Ihnen Folgendes ans Herz legen. The Greatest Night in Pop.
One, two,
we are the world.
Gibt's bei Netflix und ist definitiv eine der besten Musikdokus aller Zeiten. Ich weiß, das ist so ein inflationär gebrauchter Begriff, eine der besten Musikdokus aller Zeiten, aber vertrauen Sie mir bitte. Lionel Richie erzählt, wie er zusammen mit Michael Jackson und dem Überproduzenten Quincy Jones die Aufnahmen für We Are The World gewuppt hat. Diana Ross, Stevie Wonder, Paul Simon, Ray Charles, Bob Dylan, Tina Turner, Billy Joel und Huey Lewis, dem Michael Jackson den entsprechenden Part erstmal vorsingen musste. Paul Simon sagte während der Aufnahmen angesichts der vielen Superstars in einem Raum, also wenn jetzt hier eine Bombe hochgeht, dann ist John Denver wieder Nummer 1. Böse, aber sehr, sehr lustig. Und vor allem in dieser Doku sehen wir Michael Jackson, bevor er abgedreht ist. Überragend. The Greatest Night in Pop gibt's bei Netflix. So, das war Episode 92 und zum Schluss natürlich noch die wichtigsten News des Tages, die wir nicht ausführlich drin hatten. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling, guten Morgen. Der geplante Einstieg der Reederei MSC bei der Hala beschäftigt Hamburg und vor allem die Politik schon seit Wochen. Heute sollen im Ausschuss für öffentliche Unternehmen der Bürgerschaft auch Experten zu Wort kommen. Erst letzte Woche hat es von der gesamten Opposition der Bürgerschaft wieder Kritik gegeben. Weil sie einem anderen heimlich eine Überdosis verabreicht haben, müssen 3 Männer lebenslang hinter Gitter. Das Hamburger Landgericht hat die Angeklagten wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Sie hatten einem 39-Jährigen Methadon ins Getränk gemischt und ihn dann ausgeraubt. Die große Frühjahrsputzaktion Hamburg räumt auf läuft noch bis Ende der Woche und heute ist was Besonderes geplant. Am Vormittag wird im Kuhmühlenteich in Uhlenhorst nach Müll getaucht. Etwa 20 Taucherinnen und Taucher von Polizei, Feuerwehr und DLRG schauen nach versunkenem Müll.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.